Ich lese uns ein Wort aus dem Propheten Sacharja, Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Pfarrer Wilhelm Busch, der uns allen ja kein Unbekannter ist, von seinen Schriften her, von seinen Büchern her. Es gibt auch noch einige Predigten von ihm, die man hören kann. Er hatte eine gute Beziehung zu dem Theologieprofessor Ole Halsby in Norwegen. Und als er einmal in Oslo zu Besuch war, machte er einen Bummel hinauf zum Königsschloss. Einige Leute hatten sich dort versammelt, die ihm sagten, dass der König jetzt ausfahren würde, um das Parlament zu eröffnen. Und dieses Schauspiel wollte er natürlich nicht verpassen. Doch dann geschah Folgendes. Die jungen Leute liefen plötzlich weg und Pastor Busch hinterher. Und nun sah er, wie da eine exzentrisch gekleidete Frau auf eine lässige Art und Weise ihre Autogramme gab. Und Pastor Busch fragte, wer das sei. Das ist die große Schauspielerin so und so, bekam er zur Antwort. Und dann lief er wieder zurück zu dem Ort, wo er doch den König sehen wollte. Doch dieser war bereits weg und Pastor Busch hatte ihn verpasst. Und so kann man in seinem Leben das Entscheidende versäumen, wenn man sich mit nebensächlichen Dingen beschäftigt. Wenn wir uns die Endzeitreden unseres Herrn Jesus Christus anschauen und auch seine Gleichnisse, dann fällt uns etwas ganz besonders auf, nämlich dass unser Herr Jesus Christus seine Zuhörer zur Wachsamkeit ermahnt, damit man eben in seinem Leben das Entscheidende nicht verpasst. Die Generation vor der Wiederkunft Jesu zeichnet sich nach den Worten unseres Herrn durch völlige Gleichgültigkeit Gott gegenüber aus. Und so sagt Jesus bei der Wiederkunft des Menschensohnes, damit meint er sich selbst, wird es wie in den Tagen Noahs sein. Damals vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Das waren ja nun keine verkehrten Dinge, zu heiraten, zu essen, zu trinken. Das sind ja normale Dinge, die zum Leben eines Menschen dazugehören. Das war nicht das Übel, aber ihre Beziehung zu Gott war nicht gegeben. Das war das Entscheidende in ihrem Leben, was sie verpassten. Sie merkten nichts von dem, was kommen würde, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. Und Jesus vergleicht die Zeit unmittelbar vor seiner Wiederkunft mit der Zeit Noahs. Damals wurden nur Noah und seine Familie vor dem Gericht Gottes bewahrt. Und Gott mag uns Gnade geben, dass wir uns auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit und das ganze Jahr hindurch auf das Entscheidende konzentrieren. Und dieses Entscheidende wird hier eingeleitet mit dem Wort siehe. Dieses kleine Wörtlein siehe kommt in der Bibel immer wieder mal vor und dann macht Gott uns in seinem Wort aufmerksam auf ganz besonders wichtige Ereignisse. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Tochter Zion, so heißt es hier, der Berg Zion, und die Stadt Jerusalem stehen hier für das gesamte Gottesvolk. Gott spricht also sein Volk Israel an, zunächst einmal. Und Gott besucht sein Volk in der Person seines Sohnes, des Messias, um inmitten seines Volkes zu wohnen. Er schickt also keinen Engel auf diese Erde, er schickt auch nicht irgendeinen tugendhaften Menschen, sondern er kommt selbst in der Person seines lieben Sohnes. Wir lesen dazu einmal ein Wort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 76 bis 79. Da wird das schön deutlich in dem Lobgesang des Zacharias. Zacharias war der Vater von Johannes dem Täufer, der Vorläufer des Herrn Jesus, der Wegbereiter des Messias. Lukas Kapitel 1 von Vers 76 an. Und du Kindlein, gemeint ist damit Johannes der Täufer, und du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebe seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe. Dieses aufgehende Licht ist der Herr Jesus Christus selbst. Er sagt ja von sich, ich bin das Licht der Welt. Gott besucht also sein Volk in der Person des Messias, in der Person Jesu, das aufgehende Licht aus der Höhe. Er kommt in sein Eigentum, so sagt Johannes in seinem Evangelium, er kommt in sein Eigentum zu seinem Volk. Und wenn das kein Grund zur Freude ist, für alle, die ein offenes Ohr, besser ein offenes Herz für das haben, was Gott ihnen zu sagen hat, wenn das kein Grund zur Freude ist, dass der König aller Könige sich selbst aufmacht, um unter seinem Volk zu wohnen, dann weiß ich es nicht. Wenn uns das nicht immer wieder bewegt, circa 500 Jahre später, also nach dieser Prophezeiung aus dem Munde des Propheten Zacharja, circa 500 Jahre später hat sich diese Prophezeiung Zacharias buchstäblich erfüllt. Wir hören dazu einmal aus dem Matthäus-Evangelium einige Verse, Kapitel 21. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht der Herr, bedarf ihrer, sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, und gemeint ist hier diese Stelle aus dem Propheten Zacharja, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt, in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Hier erfüllte sich also, um es noch einmal zu sagen, circa 500 Jahre nach dem Propheten Zacharja, als Zacharja diese Prophezeiung, diese Weissagung ausgesprochen hatte, ganz buchstäblich dieses Wort. Mit einem Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Niemand kann sowas voraussehen oder voraussagen. Und davon gibt es also viele, viele Beispiele in der Bibel, wo sich bestimmte Ereignisse, die die Propheten vorausgesagt haben, buchstäblich auch so erfüllt haben. Zacharja weissagte also in der damaligen Zeit nicht nur für seine Zeitgenossen. Wir wissen, dass die Propheten immer wieder auch diese Aufgabe hatten. Sie beleuchteten durch das Wort Gottes die Situationen, in denen sich das Volk Israel befand. Sie legten den Finger immer wieder auf die wunden Stellen im Volk, überführten sie von ihrer Sünde und von ihrer Gottlosigkeit und Untreue Gott gegenüber. Aber das war nicht nur ihre Aufgabe, sondern sie prophezeiten eben auch für die Zukunft. Der Prophet Zacharja weissagt hier das erste Kommen Jesu, das nun bereits 2000 Jahre hinter uns liegt. Und er weissagt das zweite Kommen des Messias, wie es hier in Zacharja Kapitel 9, Vers 10 ausgesagt wird. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das heißt, das liegt noch in der Zukunft, von uns aus gesehen, auch noch in der Zukunft. Nicht nur vom Propheten Zacharja aus gesehen, sondern auch für uns liegt das, was hier in Vers 10 gesagt wird, noch in der Zukunft. Gott wird also Frieden schaffen auf Erden. Auch die anderen Propheten im Alten Testament weissagen das erste Kommen des Herrn Jesus Christus, als er kam, um das Problem der Sünde zu lösen, und auch das zweite Kommen des Herrn in der Zukunft, in Macht und Herrlichkeit. Dafür gibt es also viele Beispiele, wie wir gerade schon sagten, gerade auch im Matthäusevangelium. Und das ist nun die große Tragik im Blick auf das Volk Israel, dass dieses Volk seinen Messias, seinen König nicht erkannte. Sie waren wohl sehr religiös, aber das Verhältnis zu Gott, zu dem lebendigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, also der Glaubensväter, war nicht in Ordnung. Und darum erkannten sie den Herrn Jesus Christus als ihren Messias nicht. Sie verwarfen ihn. Johannes sagt dazu, er kam in sein Eigentum. Das Volk Israel ist das Eigentum Gottes, in spezieller Weise. Gott liebt alle Völker, alle Nationen, aber speziell das Volk Israel. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und diese Tragik hat sich fortgesetzt die ganzen Jahrhunderte hindurch bis zu diesem Augenblick. Es gibt also nur wenige, verhältnismäßig wenige in Israel unter den Juden, die zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Sie sind blind für die Herrlichkeit Gottes in seinem Sohn Jesus. Sie warten auf den Messias, wie wir auf ihn warten, auf den Herrn Jesus Christus, in Macht und Herrlichkeit, aber sie warten auf ihn als auf einen, der noch nicht gekommen ist. Sie sind also blind dafür, dass der Herr Jesus der Messias ist, ihr Messias. Diese Tragik wurde vor Jahren in den Äußerungen Ariel Sharons anlässlich eines Laubhüttenfestes vor christlichen Zuhörern deutlich. Es gibt also immer wieder auch Beziehungen von Seiten der Christen hin zu den Juden, hin nach Israel. Und dieser Mann, dieser Staatsmann, hielt also einen Vortrag vor den christlichen Freunden des Volkes Israel. Und er sagte Folgendes: Er betonte, dass Jerusalem eine Stadt des Friedens sei. Das ist etwas, was das genaue Gegenteil, das krasse Gegenteil, der krasse Gegensatz zu dem ist, was sich vor unseren Augen abspielt. Also eine Stadt des Friedens im Hinblick auf die Rückkehr des jüdischen Volkes ins heilige Land, sagte der damalige Premier, wir erfüllen die biblischen Prophezeiungen der Sammlung von Juden in unserem angestammten Heimatland. Wir haben Millionen von Juden aufgenommen, Einwanderer aus 102 Ländern, die 82 verschiedene Sprachen sprachen. Heute sprechen sie Hebräisch, die Sprache der Bibel. Wir werden noch viele weitere aufnehmen. Und zudem erklärte er, dass Israel seine Hoffnungen und Träume auf Frieden, Sicherheit und Wohlstand, und diese Sehnsucht nach Frieden ist groß in Israel. Dass Israel also seine Hoffnungen und Träume auf Frieden, Sicherheit und Wohlstand im ganzen Land mit Unterstützung der christlichen Israel-Freunde verwirklichen können. Wir haben viele Aufgaben vor uns, so meinte er, aber ihre Hilfe ist wichtig für uns, damit wir unsere Träume realisieren können. Er wandte sich also an seine christlichen Zuhörer. Was sagen wir dazu? Was hat es auf sich mit diesen Träumen? Nun, wir müssen dazu leider sagen, dass diese Träume zerplatzen werden wie bunt schillernde Seifenblasen. Es gibt keinen echten äußeren Frieden ohne den inneren Frieden durch die Vergebung unserer Sünden. Das gilt für Israel, das gilt für die Nationen, das gilt für jeden Einzelnen in dieser Welt. Wir machen ja Frieden immer wieder abhängig von äußeren Umständen. Und wenn die äußeren Umstände günstig sind, dann haben wir Hoffnung. Wir sind ja auch dankbar für den äußeren Frieden, den wir hier immer noch haben. Aber wir wissen alle, das denke ich, dass uns das allen klar ist, dass das nicht das Normale ist in dieser Welt. Dass wir jetzt schon so lange äußeren Frieden haben. Es ist halt eine Tatsache, dass Friede nur dann stabil ist und ein bleibender Friede ist, wenn wir Frieden haben in unseren Herzen, Frieden mit Gott, Vergebung unserer Sünden. Und darum musste derselbe König, der kommen wird, um einmal in dieser Welt zu herrschen, zunächst als das Lamm Gottes für unsere Sünden am Kreuz sterben. Im Alten Testament wird diese Reihenfolge, erst kommt der Herr Jesus als das Lamm Gottes, als der Versöhner, und dann wird er kommen in Macht und Herrlichkeit, um das Regiment in dieser Welt auch sichtbar zu übernehmen. Im Alten Testament wird diese Reihenfolge darin vorgeschattet, dass vor dem Königtum in Israel der Opferkult eingeführt wurde, der mit seinen vielen Opfern und Opfervorschriften auf das eine große Opfer unseres Herrn Jesus Christus hinwies. Also musste unser Herr zunächst einmal in Niedrigkeit erscheinen, um für sein Volk und für uns ein Gerechter und ein Helfer sein zu können. Er musste zunächst ein Gerechter sein. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, so heißt es hier zunächst. Einer, der das Recht Gottes in jeder Hinsicht erfüllt hat. Im Alten Testament lesen wir, dass die Könige immer wieder danach beurteilt wurden, inwieweit sie mit ganzem Herzen danach trachteten, dem Gesetz Gottes in ihrem Leben und auch in ihrer Herrschaft über das Volk Raum zu geben. Und dementsprechend heißt es immer wieder, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Oder aber, er tat, was dem Herrn missfiel. Auch gab es Könige, die grundsätzlich danach trachteten, Gott wohlgefällig zu leben und zu regieren, und doch werden bestimmte Einschränkungen gemacht. Also das war ganz unterschiedlich. Unser Herr Jesus Christus hatte das völlige Wohlgefallen seines himmlischen Vaters. Er war ihm vollkommen gehorsam. Er erfüllte die Gebote Gottes völlig und ganz. Er liebte Gott über alles und seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist ja die Zusammenfassung aller Gebote, die wir haben in der Bibel. Ich denke an die 10 Gebote. Es gibt dann noch Unterteilungen. Aber das ist die Zusammenfassung aller Gebote. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüte, mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagt, darin hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist also eine Zusammenfassung aller Gesetze, aller Gebote Gottes. Der Herr Jesus hat diese Gebote, diese 2 Gebote vollkommen erfüllt. Er hat seinen himmlischen Vater über alles geliebt. Es gab nichts in dieser Welt, was er mehr geliebt hat als seinen himmlischen Vater. Er war ständig abhängig von ihm, führte ein Leben zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes und er liebte seinen Nächsten wie sich selbst. Das heißt in der Apostelgeschichte, er zog umher, um den Menschen wohlzutun. Es gab also nichts, aber auch gar nichts, was man ihm hätte vorwerfen können. Selbst seine ärgsten Feinde, die Pharisäer und Schriftgelehrten, konnten ihm nichts vorwerfen, keine Sünde vorwerfen. Er war ohne Sünde, so bezeugt es uns die Heilige Schrift. Und als Gerechter, als einer, der immer getan hat, was Gott gefiel, von dem Gott selbst das Zeugnis gab, siehe, das ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Einer, der über diese Erde gegangen ist, an dem der Vater im Himmel sein ganzes Wohlgefallen hatte, weil er ein Gerechter war vor Gott, nicht in erster Linie nach dem Empfinden der Menschen, sondern vor Gott, darum konnte er auch unser und kann er auch unser Helfer sein. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, einer, der vollkommen gerecht war vor Gott, und Helfer, der als der Gerechte für uns Ungerechte, für uns Sünder am Kreuz starb und uns mit Gott versöhnt hat durch sein Blut. Und nur als solcher konnte er die Vergebung unserer Sünden erwirken und nur so konnte uns sein vollkommenes Leben, seine vollkommene Hingabe an den Willen seines himmlischen Vaters zugerechnet werden, weil er unser Stellvertreter ist, voller Recht und Gerechtigkeit. In ihm und nur in ihm, unserem Stellvertreter, haben wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nur so kann ein Mensch vor Gott bestehen, dass er an Jesus Christus als seinen Stellvertreter glaubt, von Herzen glaubt. Das ist also seine Hilfe, die dem Volk Israel zunächst einmal zuteil werden sollte. Natürlich auch allen Menschen, aber in Sonderheit zunächst einmal seinem Volk Israel. Deshalb kam er in erster Linie für sein Volk Israel, für die Juden. Dann erst für die Nichtjuden, für die sogenannten Nationen. Und das war eben die große Tragik, dass das Volk Israel wohl einen Helfer haben wollte, aber keinen Retter von ihren Sünden. Und darin waren sie uns natürlich sehr ähnlich und sind sie uns ähnlich. Was der Mensch haben möchte und wo er sich zunächst nachsehnt, ist nicht Vergebung der Sünden, Befreiung von der Macht der Sünde, um ein Leben führen zu können, das Gott verherrlicht. Sondern was der Mensch möchte, das ist, dass seine zeitlichen Bedürfnisse gestillt werden. Und das war der tiefste Grund dafür, dass das Volk Israel den Herrn Jesus Christus als den Messias abgelehnt hat. Sie ließen sich das wohlgefallen, wenn er Zeichen und Wunder tat. Wenn er die Lahmen gehend machte, wie der Prophet Jesaja das geweissagt hat. Wenn er die Blinden sehend machte. Wenn er die Tauben hörend machte, wenn er sie versorgte mit Brot. Das war nach ihrem Geschmack. Aber sie waren nicht davon überzeugt, dass sie einen Retter von ihren Sünden brauchten. Und das ist das große Problem im Herzen des Menschen. Er sehnt sich nach allem Möglichen in dieser Zeit und Welt, nach allem Sichtbaren, nach allem Materiellen. Da sucht er letztlich seine Befriedigung. Aber was ihm nicht bewusst ist, ist, dass er in erster Linie Vergebung seiner Sünden braucht. Dass er in Ordnung kommen muss mit dem lebendigen, heiligen Gott, um nicht auf ewig verloren zu gehen. Natürlich hilft der Herr Jesus uns auch aus der einen oder anderen Not heraus. Wie oft haben wir das erlebt und erfahren? Wenn wir ihm bestimmte Dinge gesagt haben, die uns Probleme bereitet haben, immer wieder hat er eingegriffen. Manchmal mussten wir warten. Nicht immer greift Gott sofort ein. Er prüft unseren Glauben, unsere Geduld. Aber er hat uns nie im Stich gelassen, bis zu diesem Augenblick. Und er wird uns auch in Zukunft nicht im Stich lassen. Ganz gewiss nicht. Aber das ist nicht das Entscheidende. Äußere Hilfe ist wichtig für uns. Aber nicht das Entscheidende, das Letzte, was wir brauchen, ist, dass das Problem der Sünde gelöst wird. Und das ist die Ursache für alle anderen Probleme in dieser Welt. Ich denke, wenn wir hineinschauen in die Medien, wenn wir nachdenken über das, was so läuft in dieser Welt, dann stoßen wir immer wieder auf dieses eine, dass der Mensch sich viel beschäftigt mit den Symptomen, aber nicht mit der eigentlichen Ursache seiner Probleme. Wenn wir Zahnschmerzen haben, um mal ein ganz einfaches, plattes Beispiel zu nennen, wenn wir Zahnschmerzen haben, dann muss der Zahnarzt heran an die Wurzel. Dann kann uns eine oberflächliche Behandlung nicht helfen. Vielleicht vorübergehend, auch durch ein paar Schmerztabletten. Aber das Problem muss an der Wurzel angepackt werden. Und das große Problem, das der Mensch hat, zu allen Zeiten, und da unterscheidet sich der moderne Mensch nicht von dem Menschen vergangener Zeiten. Das große Problem ist das Problem der Sünde. Dass der Mensch von Natur aus sich ständig ausschließlich um sein Ich dreht. Dass er gar nicht anders kann. Die Bibel sagt dazu, dass er verkauft ist, versklavt ist unter die Sünde. Er sucht nicht danach und trachtet nicht danach, Gott zu gefallen oder dem Nächsten zu gefallen. Von Natur aus nicht, sondern er dreht sich immer wieder und immer wieder um sein eigenes liebes Ich. Das ist das eigentliche Problem, das wir haben. Das Problem in unseren Ehen. Das Problem in unseren Familien, das Problem im Berufsleben, in unserer Gesellschaft, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Das Problem in unserem Staat. Und an dieses Problem will der Mensch Gott nicht heranlassen. Das tut ihm natürlich weh. Aber es muss sein. Gott muss den eigentlichen Schaden aufdecken. Und dazu war das Volk Israel in der damaligen Zeit nicht bereit. Sie wollten einen Messias haben, sie wollten frei werden vom Joch der Römer, von der Fremdherrschaft, aber sie wollten auch, dass ihre sozialen Probleme gelöst würden. Können wir auch gut verstehen. Aber sie wollten keinen Messias, der am Kreuz für ihre Sünden starb. Den wollten sie nicht. Hinweg mit diesem. Mit dem haben wir nichts zu tun. Das ist nicht der Messias, den wir haben wollen, den wir erwarten. Wir wollen einen anderen. Seht, das ist die große Tragik im Volk Israel bis in unsere Zeit. Und das ist die Tragik natürlich auch in der übrigen Völkerwelt. Und das ist deine und meine Tragik von Natur. Wir brauchen einen Retter von Sünde und Schande vor Gott. Und so lesen wir im Matthäus-Evangelium, ihm sollst du den Namen Jesus geben. So lässt Gott dem Pflegevater Jesu, dem Josef sagen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dazu ist der Herr Jesus damals gekommen. Er ist der Retter. Er ist der Gerechte vor Gott und als solcher konnte er auch das Lamm Gottes sein, das am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Er kommt ja, um sein Volk aufzurichten, nicht um es zu vernichten, nicht um zu verderben kommt er, sondern um zu erlösen und zu erretten. Er bringt seinem Volk den so nötigen Frieden mit Gott, dadurch, dass er sein eigenes Blut am Kreuz für uns vergossen hat. Er reitet in Jerusalem nicht ein auf einem weißen Schlachtross, wie die Herrscher dieser Welt es taten, sondern auf einem Esel, ein Zeichen übrigens des Friedens. Der Esel war ein Zeichen des Friedens. Es ist ein ganz anderer König, der ewige Gott, der sich erniedrigte, arm und gering wurde um unseretwillen, ein demütiger Herrscher, um uns zu erlösen. Du Tochter Zion, freue dich, so heißt es hier, freue dich sehr, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm, und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Und das ist es, woran wir in erster Linie denken sollten, wenn wir Israel und wenn wir der ganzen Welt und auch uns selbst den Frieden, den äußeren Frieden wünschen. Das ist es, woran wir denken sollten. Vergebung der Sünden. Als wir damals in Israel waren, da hörten wir einen Vortrag, ich weiß nicht, war es ein Amerikaner, der gesprochen hat und er meinte, wenn wir mit dem Psalmisten, sein Wort aus dem Psalmen, wenn wir mit dem Psalmisten Israel Glück wünschen, Jerusalem Glück wünschen, wünschet Jerusalem Glück, dann bedeutet das in erster Linie, dass wir wünschen, dass Menschen dort zum lebendigen Glauben an ihren Erlöser kommen und dadurch mit Gott in Ordnung kommen, dass sie Jesus als ihren Erlöser erkennen. Das ist das Erste. Das andere folgt, nämlich äußeren Frieden, und Israel wird keinen Frieden bekommen, so lange nicht, bis es Jesus als seinen Messias angenommen hat. Wir wissen, dass das Kapitel Israel noch nicht abgeschlossen ist. Abgesehen davon, dass auch heute in unserer Zeit der eine oder andere in diesem Volk Jesus als Retter erkennt, wird dieses Volk am Ende der Zeit noch eine nationale Bekehrung erleben, eine nationale Bekehrung zu Jesus. Und dann wird ein neues Kapitel in der Heilsgeschichte Gottes aufgeschlagen werden. Nämlich genau das, was hier in Vers 10 prophezeit wird. Ich lese es uns noch einmal vor. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim, die Streitwagen, und die Rosse aus Jerusalem, die Kriegsrosse. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist also das, was noch kommen wird, ihr Lieben. Und daran denken wir eben auch im Advent. Wir denken ja nicht nur an das erste Kommen unseres Herrn, wir denken auch an seine Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Und dann wird sich das Wort erfüllen aus der Weihnachtsgeschichte und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das sind solche, die sich gebeugt haben unter ihre Sündenschuld und Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Dann wird diese ganze Erde, so sagt es der Prophet Habakuk, erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Dann wird endlich Friede sein auf dieser Erde. Also das, was man heute, wenn auch gut gemeint, verzweifelt, versucht zustande zu bringen, nämlich Frieden auf Erden, das wird dann der Fall sein, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Vorher wird es nicht gelingen. Es wird noch einen Scheinfrieden geben. Die Völkerwelt rückt zusammen angesichts der vielen Probleme, die es in unserer Zeit gibt. Man will unbedingt Einheit, Einheit auf politischer Ebene, Einheit auf religiöser Ebene, Einheit auf wirtschaftlicher Ebene. Und wir wollen nicht unterstellen, dass da böse Absichten zugrunde liegen. Da gibt es sicherlich Unterschiede. Es gibt Leute in der Politik, die meinen es wirklich gut und versuchen auch die Dinge anzupacken. Aber wir wissen von der Heiligen Schrift her, es wird ihnen letztlich nicht gelingen. Es wird einen Scheinfrieden geben, aber der wird nicht halten. Friede wird erst sein, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Sollten wir ein so großes Heil nicht achten, ihr Lieben? Sollten wir uns nicht von Herzen darüber freuen? Heil für Israel, Heil für die Völkerwelt, Vollendung für die Gemeinde Jesu. Und es wäre eine große Tragik, wenn es jemanden unter uns gäbe, der an diesem Heil keinen Anteil hätte, dem das Weihnachtsfest, die Adventszeit und das Weihnachtsfest letztlich nicht zu sagen hätten. Das wäre eine große Tragik. Und die meisten Menschen in unserem Lande wissen mit Advent und Weihnachten nichts mehr anzufangen. Vereinzelte. Ich sprach in diesen Tagen mit einem Verkäufer und ich äußerte meinen Unmut über eine bestimmte Weihnachtsreklame, die ich da sah. Ungeheuerlich, was man sich heute leistet. Und er hat mich ein wenig aufgeklärt über das, was dahinter steckt. Man will also ganz bewusst provozieren mit solch einer schlimmen Reklame. Man will ganz bewusst provozieren, damit der Name der Firma im Gespräch bleibt. Positiv oder negativ. Das nennt man und fällt unter den Begriff der Verkaufspsychologie. Das war mir gar nicht so recht bewusst, was da alles so läuft. Und wie wir manipuliert werden im alltäglichen Leben. Und dann kamen wir miteinander so ein wenig ins Gespräch und dann sagte er von sich aus, ja, die meisten Menschen in unserem Lande wissen ja mit Weihnachten überhaupt nichts mehr anzufangen. Und das, tatsächlich ist es so, das Weihnachtsfest wird mehr und mehr entleert, auch vom Namen her. Das wird sich noch in Zukunft verdichten. Und es wird deutlich werden, dass wir im Grunde genommen als Land der Reformation ein Land geworden sind mit einer Bevölkerung, die kaum noch etwas weiß vom eigentlichen Sinn der Advents- und Weihnachtszeit. Kommerz, ich brauche dazu gar nicht mehr viel zu sagen, das sagte übrigens dieser Verkäufer, Kommerz ist das Entscheidende. Ich war, dass das Geld stimmt. Dass die Kassen voll sind, das ist das Entscheidende. Aber was Jesus für uns bedeutet, was er für uns getan hat und dass er wiederkommen wird und dass er alle Probleme in dieser Welt einmal lösen wird, davon wissen die meisten nichts. Und jetzt zitiere ich zum Abschluss noch einmal Pfarrer Wilhelm Busch. Er schreibt, nachdenklich stand ich vor einer Plakatsäule, sie war bunt beklebt, Konzert, Tanzabend, Wintersport im Allgäu, Waschmittel, Zigaretten. Seltsam, dachte ich. Da spürt man gar nichts von Advent. Haben denn die Leute keine Antenne dafür, dass alle Luft es ruft, dass alle Glocken es läuten, dass alle Christenlieder es singen? Siehe, dein König kommt zu dir. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich von Rat. Amen.